Ja, wir haben bereits den zweiten Advent. Bald ist Weihnachten. Morgen in 2 Wochen ist Heiligabend. Das ging schnell, oder, dieses Jahr? Kaum zu glauben, wir sind ein Jahr älter geworden. Und wieder ist das Jahr so schnell verflogen. Ich habe immer den Eindruck, bei den anderen sieht man es, dass sie älter geworden sind. Bei mir sehe ich es nicht. Und auch noch etwas, was interessant ist und wovon die Welt überhaupt keine Ahnung hat, dass die ganze Welt ihrer biblischen Endbestimmung wieder ein Jahr näher gekommen ist, ohne es zu ahnen. Jesus wird wiederkommen, wie er es versprochen hat, und wird diejenigen, die an ihn glauben, zu sich nehmen, in den Himmel nehmen, in seinen Himmel nehmen, den er vorbereitet hat. Mit welchem Grund? Was ist sein Motiv? Damit wir sind, wo er ist. Er will die Gläubigen bei sich haben. Oh, welch eine wunderbare Perspektive zu Weihnachten, oder? Freunde, wenn wir ohne Jesus feiern würden, dann bleibt uns eigentlich nur ein Feierstil, den die Welt hat. Auch ich mag eine Weihnachtsgans, freue mich auch drauf. Ich glaube, bei uns gibt es auch noch Ente dabei, ja? Aber dann bleibt uns nur die Weihnachtsgans und nur Weihnachtsmusik und ein gutes Essen an Heiligabend. Mehr nicht. Denn die Welt hat keine Hoffnung. Sie haben keinen Vater im Himmel. Sie kennen Jesus nicht und glauben nicht an Jesus. Ein alter Freund von mir in entfernterer Nachbarschaft ist Atheist. Und er sagte mir mal so: Andreas, du hast es besser als ich. Bei mir ist bald alles aus. Bei dir geht es weiter. Bei mir gibt es nach dem Tod keine Perspektive, bei dir ewiges Leben. Bei mir ist danach alles dunkel und bei dir ist es hell. Du hast es besser als ich. Und, schaut er mich an, das ist auch leichter. Und ich sagte ihm: Mensch, dass du das mit deinem atheistischen Herzen sogar erkennen kannst. Er hat recht damit. Wir Christen sind wirklich besser dran. Bei uns hat Advent etwas mit Licht zu tun, denn Jesus kam in diese dunkle Welt, um die Menschen ins Licht zu führen. Und schon im Alten Testament wurde Jesus vorausgesagt in Jesaja 9, Vers 1, das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Ja, mein Freund hat recht. Wir Christen haben ein großes Licht gesehen, Jesus. Ich bin so froh, dass ich gläubig geworden bin an diesen Jesus, meinen Heiland. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, uns Christen ist ein Licht aufgegangen. Und wie viele sitzen hier? Denen ist ein Licht vor ganz kurzem erst aufgegangen. Oh, wie wunderbar, wenn einem Menschen auf einmal das Licht aufgeht. Menschen hören eine Predigt und urplötzlich glauben sie an Jesus. Deswegen ein Rat: Wenn du Jesus noch nicht kennst, komm in die Gottesdienste. Paulus erklärt das so: Der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aus dem Wort Gottes. Ja, wie willst du Gott denn kennenlernen, wenn du nichts von ihm hörst? Einige machen einen Bibelkurs. Und in ihnen steigt die Erkenntnis auf, und das durfte ich mehrfach schon sehen, dass bei dem Bibellesen, das sie selber mit ihren Augen lesen, noch gar nicht gläubig, auf einmal steigt bei ihnen im Herzen auf, das ist wahr, was dort steht. Und sie bekehren sich zu Jesus. Und irgendwie, ganz geheimnisvoll, benutzt Gott einen ganz gewöhnlichen Christen, einen ganz gewöhnlichen Gläubigen, um einen suchenden Menschen zu retten. Jemand hat vielleicht einen zum Gottesdienst eingeladen oder ihn zum Essen eingeladen. und ihm vom Glauben an Jesus erzählt. Davon erzählt, dass ihm ein Licht aufgegangen ist. Und der Eingeladene denkt, oh, der glaubt ja wirklich. Wisst ihr, was die Erkenntnis, was ich immer sehe, wenn ich Leute das erste Mal so sehe und ich rede mit ihnen über Jesus? Sie schauen mich an und ich sehe, die sind eigentlich total irritiert. Die können nicht sagen, ich sage etwas, wovon sie keine Ahnung haben, aber sie sehen mir in die Augen und staunen und stellen fest, der glaubt ja wirklich? Der hat etwas, was ich nicht habe. Er hat eine Perspektive, ich nicht. Bei ihm ist alles dunkel, bei dem aber ist es hell. Er sieht das Licht, das ich nicht sehe. Und es fängt an, in seinem Kopf zu arbeiten. Oh, wie viele sitzen hier, die genau so jemand anders zum Glauben, durch jemand anders zum Glauben an Jesus kamen. Und liebe Freunde, genau so hat sich der Allmächtige die Ausbreitung der frohen Botschaft vorgestellt. Menschen bringen andere Menschen zum Glauben. Er hätte Engel schicken können. Er hätte wie bei dem Berg der Verklärung eine Stimme vom Himmel schicken können, dass alle Menschen, alle, auch die Atheisten, auf den Boden fallen und Gott anbeten, weil er sich so gewaltig zeigt. Aber das hat Gott alles nicht gemacht. Er hat Menschen wie dich und mich eingeplant, andere zu Jesus zu führen. Menschen erzählen anderen Menschen, dass sie ein großes Licht gesehen haben. Und auf einmal geht einem Zuhörer, der im Dunkeln tappt, ein Licht auf. Er glaubt auf einmal auch an Jesus Christus, der kam, um für unsere Sünden zu sterben, ja, an einem furchtbaren Kreuz zu sterben, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und so geht es weiter. Dieser Mensch, dem nun auch ein Licht aufgegangen ist, er geht zurück zu seinen Freunden und sagt ihnen, hör mal, mir ist ein Licht aufgegangen. Ich glaube an Jesus Christus. Und wisst ihr, dann wird der eine sagen, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt bist du auch Christ geworden? Einige gehen vielleicht einen Meter zurück, aber ich will dir was sagen. Die Leute, die zurückgehen, vielleicht sogar am Anfang sogar schimpfen. Und je lauter sie schimpfen, oft sind das die, die sich noch am ehesten bekehren. Die ewigen Zauderer und zaghaften Leute, die keine Entscheidungen treffen, da dauert es 20 Jahre oft. Aber die, die da richtig gegen sind, die sind nachher genauso Feuer und Flamme, wie sie vorher dagegen waren. Weil sie erkannt haben, das ist wahr, was dieser Mensch mir erzählt. Jesus hat ihm sein Leben verändert. Und über kurz oder lang glauben einige seiner Freunde, die ebenfalls im Dunkeln tappen, genauso wie er. Auch an Jesus genauso wie er. Und das ist das biblische Prinzip. Das ist biblische Evangelisation oder anders gesagt persönliche Evangelisation. Ein Mensch erzählt dem anderen Menschen die frohe Botschaft von Jesus. Und das Evangelium breitet sich aus über die ganze Erde. Weißt ihr, Jesus sagte mal, ihr seid auch Lichter in der Bergpredigt. Und jetzt stell dir mal alle Kontinente auf der Weltkarte vor. Ganz dunkel, bei Nacht Beispiel. Und du siehst überall Lichter. An einigen Stellen viele, an anderen wenige. Aber überall gibt es Lichter. Menschen, die an Jesus glauben. Was mich mal so beeindruckt hat und mich so gefreut hat, war eine Szene auf dem Schiff in Alaska. Da sind wir mal mit der Familie hingefahren. Und ich traf dort Gerald, ein Amerikaner, ein alter Mann. Und er hat auf seiner Baseballmütze, auf Englisch draufstehen, Hoffnung nur in Jesus. Und ich ging zu ihm hin und sagte, hör mal, glaubst du auch an Jesus? Und er sagt, oh ja. Und dann erzählt er mir über sein Leben, wie er an Jesus ja, zum Glauben kam und wie er sich freut in Christus, ein alter Mann. Neben ihm saß eine alte Dame. Er sagt, das ist meine Ehefrau. Und sie war die ganze Zeit am Lächeln. Sie ist dement, sie kriegt nichts mit, sie weiß nicht, wer ist. Aber er hat gesagt, sie hat ihr Leben lang auch an Jesus geglaubt. Und wir standen dort an Deck und haben Gott angebetet. Ich fahre bis Alaska, 8 Stunden, 9 Stunden Flug und treffe auf an Deck auch ein Licht, ein Mensch, der Jesus kennt. Wir predigen ja fortlaufend durch die Apostelgeschichte und nun sind wir in Apostelgeschichte 8 angelangt. Und schlagt mit mir alle mal Apostelgeschichte 8 auf. In der letzten Predigt hörten wir ja vom ersten Märtyrer Stephanus. Er wurde gesteinigt. Warum? Weil er genau das tat, was Christen tun. Er erzählte anderen Menschen von Jesus. Stephanus war ein Ausnahmemensch, ja, ein sehr begabter Bruder. Er war ein gewaltiger Redner, so überzeugend, dass niemand ihm widerstehen konnte. Und wir lesen in Apostelgeschichte 6, Vers 10, und sie konnten der Weisheit und dem Geist, in dem er redete, nicht widerstehen. Und Vers 11, da stifteten sie Männer an, die sagten, wir haben ihn Lästerworte reden hören gegen Mose und gegen Gott. Wir alle wissen, diese Männer wollten Stephanus aus dem Weg räumen. Denn viele Menschen hörten seine Predigten und bekehrten sich zu Jesus. Und da hatten sie was gegen. Niemand soll erfahren, wer Jesus ist. Denn das waren Leute, die die Religion voranbringen wollten. Aber nicht den Glauben, der rettet. Sie hatten was dagegen, wenn dort und dort und dort ein Licht angeht, die alle dann Jesus folgen. Sie waren Egoisten. Alle sollten ihnen folgen. Ihrer Überzeugung, ihrer Religion. Und deswegen gibt es so viele Religionskriege. Erfindungen vom Teufel, Religionen, Ablenkungsmanöver von der Wahrheit. Und wenn dann jemand von Jesus predigt, muss man ihn ins Zeug pfuschen. Man muss ihn anklagen, man muss ihn schlecht machen. Und jetzt ist auf einmal Stephanus ein Gotteslästerer. Wir haben es gehört. Schmiergeld fließt. Man klagt ihn an. Ja, für Geld kann man auch lügen. Und so wird er angeklagt, Stephanus. Die Obersten der Juden stifteten einen Aufruhr an, ähnlich wie beim Herrn Jesus einige Monate zuvor, und sie steinigten ihn. Stephanus starb aufgrund falscher Zeugenaussagen und eines juristischen Skandals. Wir waren alle letztes Mal bedrückt an dieser Stelle, aber Gott hat seinen Plan. Ja, Stephanus wurde zu Unrecht ermordet und die Christen wurden aus Jerusalem vertrieben. Und liebe Freunde, das lesen wir so einfach, vertrieben aus Jerusalem. Ja gut, neu angefangen, nicht? Aber wisst ihr, was das heißt, liebe Freunde, hier in Overath? Das bedeutet faktisch eine Enteignung. Sie verloren alles, was sie hatten. Haus, Besitz, Arbeitsstelle, alles. Sie mussten fliehen, weg aus Jerusalem. Eine heftige Christenverfolgung ist ausgebrochen, von ganz oben entschieden und legitimiert. So viele korrupte Regierungen haben es auch im Laufe der Geschichte gemacht. Aber jetzt das Schöne. Überall, wo diese Christen hinkamen, erzählen sie von Jesus. Überall berichteten sie den neuen Nachbarn, dass ihnen ein Licht aufgegangen ist. Dass sie trotz des Verlustes, dass sie alles in Jerusalem verloren haben, doch so froh sind, an Jesus zu glauben. Denn er hat ihnen die Sünden vergeben und er hat ihnen ewiges Leben gegeben, weil er für ihre Schuld am Kreuz auf Golgatha gestorben ist und mit seinem Blut für alle Sünden bezahlt hat. Wunderbar. Trotz des Schmerzes, welch ein Trost. Und diese Stelle, die Geburtsstunde der Christenverfolgung und die Ausbreitung des Evangeliums, möchte ich nun mit euch zusammenlesen. Apostelgeschichte 8, Vers 1 bis 4. Saulus aber hatte der Ermordung Stephanus zugestimmt. Und an jenem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Und gottesfürchtige Männer begruben den Stephanus und veranstalteten eine große Trauer um ihn. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, drang überall in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und brachte sie ins Gefängnis. Diejenigen nun, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkündeten das Wort des Evangeliums. In wenigen Versen so viel Inhalt. Das möchte ich mit euch zusammen jetzt anschauen. Vers 1, Saulus. Wer war Saulus? Nun, selbst in Deutschland kennt fast jeder das Sprichwort von Saulus zu Paulus, nicht? Ja, der wunderbare Apostel Paulus. Wenn ich daran denke, oh, dann habe ich einen sehr, sehr guten Eindruck von ihm. Ja, der wahrscheinlich größte Evangelist der letzten 2000 Jahre, der unzählige Menschen durch die Predigt des Evangeliums zum Glauben an Jesus brachte. Ein guter Mann. Der Name klingt so wunderbar. Aber dieser Mann war ein ehemaliger Mörder. Ja, ein Mörder, das bleibt man ja eigentlich sein Leben lang, nicht? Ehemaliger Mörder, ne? Mörder. Wusstest du das? Als er noch Saulus hieß, zog er umher und richtete Unheil im Auftrag der Obrigkeit an. Wir lesen in Apostelgeschichte 8, Vers 1, dass er die Macht von der Obrigkeit hatte, unschuldige Menschen zu töten. Und mit dieser Macht ausgestattet ist er unterwegs. Und hier ist wahrscheinlich sein erster Mord an einem Christen, den er in Auftrag gab. Apostelgeschichte 8, Vers 1, da heißt es, Saulus aber hatte der Ermordung des Stephanus zugestimmt. Die Luther-Übersetzung sagt es etwas krasser als die Schlachter-Übersetzung. Da heißt es, Saulus aber hatte Wohlgefallen an seinem Tode. Dieser Saulus war ein skrupelloser Verfolger der Christen. Er hatte Gefallen daran, dass Steine auf Stephanus flogen. Saulus hatte Gefallen daran, Christen zu verfolgen, sie zu quälen, ihnen großes Leid zuzufügen. Das ist ein teuflischer Sadismus. Und wenn man genau studiert, was in dem Herzen des gebildeten Schriftgelehrten und Pharisäers Saulus vor sich ging, dann tun sich ja Abgründe auf. Wie kann man morden und daran Gefallen haben? Wie geht das? Und liebe Freunde, wenn man nun in die Abgründe des Herzens von Saulus schaut und sich darüber erschreckt, wie kann man so teuflisch sein, gleichzeitig religiös fanatisch und noch Freude am Tod eines Christen empfinden? Wie groß muss dann das Wunder der Errettung Jesu sein, dass solch ein Mensch noch Gnade bei Gott findet. Dass solche ehemaligen Mörder in den Himmel kommen. Und wisst ihr, was mir das zeigt und wie mich das ermutigt? Denn wenn Jesus sich eines solchen Verbrechers erbarmt, der Buße tut, dann wird er sich auch meiner annehmen, wenn ich Buße tue. Nein, keine Schuld ist bei Gott zu groß, die er nicht vergeben könnte. Du musst nur an Jesus glauben und bereuen, so vergibt er dir alle Schuld, die du im Leben angehäuft hast. Sogar solch unbeschreiblich grausame Sünde wie die, Gefallen und Freude am Tod von unschuldigen Christen zu empfinden. Wenn du also hier sitzt und dich fragst, wird Gott mir vergeben? Dann will ich dir mit Verweis auf Saulus zurufen, schau dir diese Menschen an, die Gnade bei Gott fanden. Wie kannst du dann behaupten, er würde sich nicht deiner Sünden annehmen? Wenn du in Reue kommst, Er wird sich deiner annehmen. Das kann ich dir mit der Schrift hier beweisen. Oh, wie viele ehemalige Mörder und schlimme Menschen, die Freude an schlimmen Dingen hatten, werden im Himmel sein und ewig darüber anbetend vor Christus stehen und nicht fassen können, dass gerade sie errettet worden sind und im Himmel sein dürfen. Welch eine Botschaft des Evangeliums Jesu. Keine Sünde ist zu groß, keine Last zu schwer, als dass Jesus sie nicht vergeben könnte. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 8, Vers 1b. Und an jenem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Also Stephanus, der Startschuss der Christenverfolgung. Und dann lesen wir in Vers 2, gottesfürchtige Männer begruben Stephanus, den ersten Märtyrer der Christenheit. Große Betroffenheit, Traurigkeit, unendlicher Schmerz, himmelschreiende Ungerechtigkeit und böse Menschen, die sich über solch ein Leid freuen, Wohlgefallen daran finden, verkehrte Welt. Und wenn man diese Stellen so liest und diese Spannung sieht, da könnte man meinen, alles nur Chaos in Jerusalem. Vers 3, Saulus aber verwüstete die Gemeinde, drang überall in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und brachte sie ins Gefängnis. Chaos, Ungerechtigkeit, Schmerz und Tränen in vielen Häusern. Keine Rechtsstaatlichkeit. Gemeinde kann verwüstet werden, ohne dass irgendjemand zur Rechenschaft gezogen wird. Und warum? Weil die Regierung, / Obrigkeit, dahinter steckt. Es ist politisch legitimiert, Christen leiden zu machen. Nein, nicht nur politisch legitimiert, sondern politisch motiviert, Christen leiden zuzufügen. Für uns, die wir in Deutschland noch den Begriff Rechtsstaatlichkeit kennen, eine unvorstellbare Ungerechtigkeit, ein Unrecht, das zum Himmel schreit, ein Unrecht begangen von der Obrigkeit und ihren Ausführungsgenossen. Sie dringen in Privathäuser ein. Das darf die Polizei nicht in unserem Land. Dazu brauchen sie einen Durchsuchungsbefehl. Aber damit nicht genug. Vers 3, sie schleppten Männer und Frauen fort und brachten sie ins Gefängnis. Wofür? Für den Glauben an Jesus. Oh, wie viele Christen hatten es schwerer als ich. Ich saß noch nicht einen Tag im Gefängnis. Ich hätte da reingehört eigentlich, aber ich saß noch nie drin. Stell dir das vor, du kommst von der Arbeit, deine Frau ist nicht mehr da. Und dann sagt man dir, sie haben sie weggeholt und ins Gefängnis gebracht. Oh Gott, wo bist du? Wie kannst du das zulassen? Warum, Gott? Geschichten, die ich auch aus meiner eigenen Familie kenne. Meine beiden Uropas wurden in Russland mitten in der Nacht von der Geheimpolizei KGB abgeholt und in Arbeitslager gesteckt. Man sah sie nie wieder. Eine der vielen Kinder, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, sah einmal, wie ein LKW zurückfuhr an einen Fluss und dann wurden abgemagerte Männer wie Vieh aus diesem LKW rausgetrieben, die sollten sich die Läuse abwaschen in den kalten Fluss. Und dieses Mädchen schaut und sieht ihren Vater, der schon lange weg war. Und der Vater sieht sie. Kommt ein paar Schritte näher, weil er nicht weiter durfte, und sagt, sag der Mama nicht, was du gesehen hast. Schreckliches Leid, Hunger, Kinder waren unterernährt, starben. Und die Regierung, die kommunistischen Sowjets, hatten Wohlgefallen an diesem Leid. Sie haben es geplant und ausgeführt. Von einem alten Bruder Jakob Esau weiß ich die Geschichte persönlich, er war auch einer der Betroffenen. Er hat in Deutschland viel gepredigt und ich habe mal mit ihm ein Bibelseminar gemacht und werde nie vergessen, wir hatten ein Zimmer zusammen, er hat mir sehr viel erzählt und heute im Nachhinein freue ich mich, dass der Herr uns so zusammengebracht hat für eine Woche. Er wurde auch abgeholt und er hatte viele Kinder, ich weiß nicht mehr wie viele, und man steckte ihn ins Arbeitslager, weil er in Russland auch ein Prediger war und die Regierung in Russland die Christen sehr verfolgt hat. Und er war ein sehr kleiner Mann, er ging mir noch nicht mal bis zu den Schultern. Und er erzählte, ich habe Gott sehr dafür gedankt, dass ich ein kleiner Mann war, denn wir mussten lange Märsche machen vom Arbeitslager aus. Die großen Männer waren so unterernährt und schwach, dass sie sich an den Wegrand setzten und nicht mehr konnten. Sie starben einfach im Schnee. Und niemand holte sie weg. Wie durch ein Wunder habe ich überlebt. Ich war einer der wenigen, die überlebten. Ja, wenn wir solche Geschichten hören. Es war nicht nur politisch legitimiert, nein, es war politisch motiviert. Man hatte Gefallen am Tode der Christen. Dieser Bruder Jakob ist seit vielen Jahren beim Herrn. Er hatte nie bereut, für den Glauben an Jesus gelitten zu haben. Und überall erzählte er in seinen Predigten, solange er lebte, bis ins hohe Alter, von dem, dem seine Sünden vergeben hat. Und die Christen in der Apostelgeschichte machten es auch so. Überall, wohin die Christen geflohen waren, überall erzählten sie von Jesus weiter. Sie waren nicht bitter geworden, obwohl man Christen verfolgt, viele unschuldige Christen nun wie Verbrecher im Gefängnis sitzen. Sie wurden nicht bitter. Fast alle Haus und Hof verloren haben und geflohen sind, gezwungen sind, sich weit weg von Jerusalem eine neue Existenz aufzubauen. Stell dir mal vor, du bist 50 Jahre alt, vielleicht älter, und hast dein Haus bald abgezahlt, bereitest dich auf die Altersteilzeit vor, ein Luxuswort, was es wahrscheinlich nur in Deutschland gibt, und musst nun fluchtartig alles verlassen und dir eine neue Existenz aufbauen, ohne Hilfe, ohne Rente, ohne Sozialleistungen, weil eine Verfolgung ausgebrochen ist. Da könnte man doch wirklich in Depressionen verfallen, oder? Alles verloren, oder? Aber was machen die Christen? Apostelgeschichte 8, Vers 4. Diejenigen nun, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkündeten das Wort des Evangeliums. Das sind sehr motivierte Leute. Die sind unterwegs und erzählen weiter, anderen Menschen weiter, wer Jesus ist. Wir lesen nichts von einer depressiven Stimmung. Sie zogen umher und verkündeten das Wort. Neue Umgebung, neue Nachbarn, man baute nun ein neues Haus. Sie waren Flüchtlinge geworden, die nicht zu fertigen Wohnungen kamen. Denn man braucht ja irgendwie ein Dach über dem Kopf. Man braucht Steine, um ein Haus zu bauen, und so gehen sie zum Steinbruch, um sich Steine zu besorgen. Man trifft andere Menschen, Ortsansässige, die dort sind. Oh, wo kommst du her? Ja, aus Jerusalem. Ich musste dort weg. Wieso musstest du da weg? Ja, weißt du, ich bin Christ geworden und die verfolgen uns. Ich habe alles verloren. Ich muss neu anfangen. Ich bin gläubig geworden an den Herrn Jesus, der noch vor wenigen Monaten auf Golgatha gekreuzt wurde. Hast du von Jesus gehört? Ja, ich habe davon gehört. Er ist gekreuzigt worden. Hast du überhaupt eine Ahnung, wer Jesus ist? Er ist das Lamm Gottes. Das haben wir nicht gewusst. Und an ihm bin ich gläubig geworden und deswegen auf der Flucht. Er ist der Sohn Gottes. Der Vater im Himmel hat ihn geschickt. Und jeder, der an ihn glaubt, geht nicht mehr verloren, wie wir alle ohne ihn verloren gehen würden, sondern er bekommt ewiges Leben. Weißt du, ich habe das erst auch nicht geglaubt. Aber dann habe ich den Predigten der Apostel im Tempel zugehört. Und dann ist mir auch ein Licht aufgegangen. Ich habe erkannt, wer Jesus ist. Und weißt du noch etwas? Viele Wunder sind geschehen, aber dort, warst du schon mal in Jerusalem? Ja, einmal als Kind war ich mal dort, habe mir den Tempel angeschaut. Weißt du, wenn du hochgehst, da ist eine Pforte, die heißt die Schöne. Seit 4 Jahrzehnten und mehr sitzt dort einer, der kann nicht gehen. Ich kannte ihn. Und dann geht Petrus und Johannes vorbei und sagen, im Namen Jesu, steh auf und geh. Und er springt auf und kann auf einmal gehen. Und alles Volk hat es gesehen. Er springt umher und lobt Gott. Ich habe die Augen gesehen, habe gesehen, dieser Mann weiß, an wen er glaubt. Er kann sein Glück nicht fassen und springt umher, als hätte er Sprungfedern unter den Schuhen. Und das habe ich gesehen und viele haben es gesehen. Und dann predigt Petrus, das hat Jesus gemacht, den ihr gekreuzigt habt. Durch ihn, durch seinen Namen kann der gehen. Und weißt du, wenn du das siehst, dann wird dir anders. Und auf einmal konnte ich nicht mehr nicht glauben. Ich musste glauben, denn ich habe es gesehen. Und dann erklärt Petrus, Jesus lebt. Und um ihn herum Dutzende Leute, die bezeugen, ich habe ihn gesehen, ich war bei der Himmelfahrt dabei. Und ich sehe, dass sie nicht lügen, das ist die Wahrheit. Es wurde bezeugt. Und ich bin gläubig geworden an den Auferstandenen, der zurück in den Himmel aufgefahren ist und er wird wiederkommen. Und jeder, der an ihn glaubt, dem vergibt der heilige Gott die Sünden. Weißt du, sagt er ihm im Steinbruch, weißt du, Jesus ist das Lamm Gottes, von dem der Prophet Johannes gesagt hat, siehe das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und weißt du, seitdem ich dort gläubig wurde, in der Gemeinde in Jerusalem. Seitdem tappe ich nicht mehr im Dunkeln. Denn mir ist ein Licht aufgegangen. Ich habe das Licht kennengelernt. Ich habe nun Vergebung bei Gott. Ich habe Zukunft. Ach, weißt du, sagt er ihm, ich habe alles verloren. Das tut mir nicht jetzt, freue ich mich nicht drüber, tut mir nicht gut, das zu wissen. Mein Haus, meine Freunde, meine Arbeitsstelle, mein altes Leben. Aber mir geht es trotzdem nicht schlecht, denn ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und am Steinbruch, wo sie reden und stehen, kann der andere Mann das Glück und das Licht in den Augen des Christen aus Jerusalem gar nicht fassen. Er hat den Mund offen und sieht nur, der glaubt wirklich. Fassungslos nimmt er wahr, der erzählt mir keinen vom Pferd. Er glaubt wirklich. Und er sagt, hör mal, ich bin so beeindruckt, ich weiß gar nicht, wie ich denken soll, aber das, was du mir erzählst, das ist so ein Wahnsinn. Du musst zu mir nach Hause kommen und das meiner Familie erzählen. Wenn ich das meiner Frau sage, die hält sich am Kopf. Das musst du meiner Familie erzählen. Kannst du heute Abend kommen? Ich sag meiner Frau, die macht ein lecker Essen, du kannst ja schon mal Steine holen. Für dich. Aber komm heute Abend. Und dann sagt der Christ, ich komme. Und er erzählt es ihnen auch. Und dieses Haus wird gerettet, weil Menschen an Jesus gläubig werden. Und wieder sind in dieser dunklen Landschaft ein paar Lichter mehr. Und so zogen die Christen umher in Judäa und Samaria, denn sie mussten ja weg aus Jerusalem. Freunde, nur Chaos? Nur Zufall? Oder Vorherbestimmung? Warum sollte Stephanus vor den Toren Jerusalems gesteinigt werden? Warum sollten unzählige Christen weg aus Jerusalem? Warum verloren so viele alles? Warum sitzen so viele im Gefängnis? Warum so viel Leid und Tränen bei den Christen? Warum? 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 Und ich möchte eine Vorhersage von Jesus vorlesen, die uns eine Antwort darauf gibt, die Jesus vor seiner Himmelfahrt gesagt hat. Und hier finden wir die Antwort in Apostelgeschichte 1, Vers 7 bis 9. Da sagt der Herr Jesus, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, und jetzt genau zuhören, in Jerusalem, in Judäa und Samaria, bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und nun wurde Stephanus, der erste Christ, getötet von den hasserfüllten Feinden Jesu, die Jesus ebenfalls vor einigen Monaten gekreuzigt hatten. Eine Christenverfolgung bricht aus in Apostelgeschichte 8. Wohin fliehen die Christen? Apostelgeschichte 8, Vers 1. Sie zerstreuten sich in die Gebiete in Judäa und Samaria. Freunde, Zufall? Lieber Freund, der du hier in den Reihen sitzt, merk dir eins, was Jesus voraussagt, trifft immer ein. Hier haben wir eine Erfüllung der Prophezeiung einige Monate zuvor. Hier wird Apostelgeschichte 1, 7 bis 9 erfüllt. Jesus sagte genau diese Gebiete voraus. Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Freunde, die Regierung, die Obrigkeit in Jerusalem kennt keine Rechtsstaatlichkeit, geht brutal und ungerecht gegen Christen vor, verfolgt sie, aber trotzdem läuft die Geschichte der Christenheit nicht aus dem Ruder. Gott benutzt den Tod des Stephanus und die Verfolgung der Christen zur Verbreitung der frohen Botschaft in alle Welt. Die hasserfüllten Feinde und Mörder Jesu werden zu seinen Erfüllungsgehilfen und tragen maßgeblich zur Verbreitung der frohen Botschaft bei. Überall, auf allen Kontinenten erfahren Menschen über alle Generationen, dass Jesus geboren wurde in einem Stall, nicht im Fürstenpalast. Er wurde in eine Krippe gelegt, weil in der Herberge kein Platz ist. Es gab kein Kinderbettchen, keine Wiegen, ne? So wie meine Kinder, so, die wurden so auf Plüsch und Rüschchen und weiß ich nicht und Rosa und allem, ne? Und so sind die geboren, nicht? Bei Kelly war das rosa und danach war es hellblau und es war wunderschön. Beim Herrn Jesus roch das nach Mist und nach Stroh und dann legte man den da rein, nicht? Und dann heißt es in der Bibel, er kam in sein Eigentum, doch die Seinen nahmen ihn nicht auf. Diejenigen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Überall auf der Welt bekehren sich Menschen zu diesem Jesus, der zu Bethlehem geboren wurde und auf Golgatha gestorben ist. Er gab sein Leben am Kreuz. Man spannte dem Herrn Jesus spöttisch eine Dornenkrone auf sein Haupt, sodass sein Haupt blutete, dass man sagen kann, ha, König. Wiederum dieses teuflische Lächeln und Freude am Leid. Könnt ihr sehen, wie Menschen teuflisch sind ohne Gott? Das kenne ich von mir selbst auch. Ich will nicht mit dem Finger zeigen, ich war genauso. Genauso. Ha, der König. Aber wisst ihr, die hatten keine Ahnung davon, dass er wirklich der König war. Dass er der Besitzer des Himmels und der Erde war. Keine Ahnung davon. Er gab sein Leben freiwillig am Kreuz, um unsere Schuld zu tragen, die jeder von uns vor Gott hat. Er ist das Angebot Gottes an alle Menschen. Der Heiland sagt einladend zu allen Menschen, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Und wenn du an einen der ersten Christenverfolger Saulus denkst, wie böse war dieser Mensch doch, der Wohlgefallen daran hatte, als er in die sterbenden Augen des Stephanus blickte und daran gefallen hatte. da drehen sich bei mir fast die Fußnägel auf. Selbst solch ein elender Mörder wie Saulus kann Vergebung erlangen, wenn er zum Heiland kommt. Das, liebe Freunde, kann nur mit einem einzigen Wort beschrieben werden. Gnade, Gnade, Gnade. Und von diesem Evangelium haben deine Ohren heute am zweiten Advent hier in der Freikirche Overath gehört. Eine Frage an dich: Werden sich diese Worte vom Kreuz, von diesem Heiland in deinem Herzen mit Glaube verbinden? Oder bleibt es nur gespeichertes Wissen? Willst du nicht auch zum Sündenheiland kommen, der sein Leben gab, damit du ewig leben kannst? Oh mein Freund, wenn ich reden könnte, wie ein Engel es kann, ich würde dich beschwören und dich bitten, doch zu diesem Heiland zu kommen, der für dich persönlich ans Kreuz ging, damit du nicht verloren gehst, sondern ewiges Leben bekommst. Aber die Entscheidung, Jesus aufzunehmen in deinem Herzen, die kannst nur du treffen, niemand anders für dich. Du allein, niemand kann für dich glauben. Du musst selber mit deinem Herzen glauben. Niemand kann für dich die Entscheidung treffen, Jesus aufzunehmen. Diese Entscheidung kannst nur du alleine für dich treffen. Ich möchte ein Beispiel nennen, was mich sehr ermutigt hat die vergangenen Tage, wo es auch bei einigen Menschen lange dauert und doch ermutigend endet. Ich war die Tage so froh über einen Familienvater, den ich bereits seit sehr vielen Jahren kenne. Ich habe viele Jahre mit ihm über Jesus gesprochen, habe mit ihm gute Predigten von großartigen Verkündigern gehört. Aber es tat sich nichts. Wie eine Ente, die taucht, die kommt raus, als hätte sie nicht getaucht, nicht? Er wollte nicht zum Sündenheiland kommen. Da war keine Botschaft, keine Bereitschaft von seiner Seite zu erkennen. Er war für mich gefühlt einer der bestinformierten Heiden, die ich kenne. Wusste alles, wollte aber nicht glauben. Aber für diesen Mann wurde sehr viel gebetet, wirklich viel. Und irgendwann kam ein Punkt in meinem Herzen, wo ich im Gebet mit dem Herrn über ihn gesprochen habe und ich gefragt habe: Herr, ich möchte nicht mehr reden. Es bringt nichts, mit diesem Mann über dich zu reden. Ist das okay, wenn ich damit jetzt aufhöre? Es schien mir wirklich der Punkt gekommen zu sein, wo Jesus spricht: Und werft eure Perle nicht vor die Säue, damit sie nicht von ihnen zertreten werden. Und ich hörte auf, ihm etwas zu sagen, wie so ein Reißverschluss, den ich zugemacht habe. Das kann ich auch. Das habe ich mit dem Herrn so abgesprochen und ich hörte auf. Aber die Gebete der Gläubigen gingen weiter und der Herr klopfte an seinem Herzen. Auf einmal bekehrten sich Familienmitglieder dieses Mannes. Einer nach dem anderen kamen völlig unerwartet zum Glauben an Jesus. Und auf einmal war der einzig verbliebene Heide in seiner Familie geblieben und alle anderen bekehrten sich zu Jesus. Das ist schon fast eine Notsituation, oder? In seiner Familie. Und Gott zog so stark an ihm, dass er tief im Herzen erschüttert wurde und dann bekehrt er sich zu Jesus Christus. Er kniet sich hin und bat den Herrn um Vergebung für seine Sünden. Für seine Sünden, die er bis dahin für selbstverständlich hielt. Aber nun erkannte er, dass er ein elender Sünder ist, der nun Vergebung braucht von Gott. Und der Herr rettete ihn und er wurde ein Kind Gottes. Und wir trafen uns vor wenigen Tagen und hatten Zeit, miteinander zu reden. Und ihr könnt euch kaum vorstellen, was in meinem Herzen vor sich ging, als ich ihn reden hörte. Er redete beständig über Jesus. Und ich stehe dabei und sage nichts. Das kann ich auch. Und das war früher nicht so, da war es umgekehrt. Da habe ich über Jesus geredet und er war stumm wie ein Fisch. Aber nun redet er immer von Jesus. Er versteht nun ganz genau, was der Herr von ihm möchte und was dem Herrn wichtig ist und was nicht. Und ich möchte zu meinem Erstaunen eines deutlich sagen, dass ich sehen konnte bei ihm, er möchte mit allem, was er tut, Gott gefallen. Das ist eine Änderung, eine gewaltige Änderung. Er ist ein Jünger Jesu geworden, der geht, wohin immer der Herr ihn führt. Freunde, dieser Mann ist ein Licht aufgegangen und nun folgt er diesem Licht, Jesus, mit seinem ganzen Herzen. Das Sprichwort würde auch auf ihn passen, von Saulus zu Paulus. Und im Grunde hat jeder von uns, die wir nun gläubig sind, seine eigene Glaubensgeschichte. Denn wir alle haben das Evangelium gehört und sind zum Glauben gehorsam geworden und folgen dem Herrn Jesus. Liebe Freunde, unsere Welt ist wirklich ganz dunkel. Das merken sogar die, die nicht an Jesus glauben, die Atheisten. Sie spüren, es wird dunkler und dunkler und böser. Der Werteverfall, ja, und das alles, das merken auch die. Dumm sind sie nicht. Bisschen was merken sie schon, auch wenn sie die Hauptwahrheit leugnen. Und sie beneiden Christen sogar, so wie mein entfernterer Nachbar, der sagt, bei mir ist bald alles aus, bei dir geht es weiter. Bei mir gibt es nach dem Tod keine Perspektive, bei dir ewiges Leben. Bei mir ist danach alles dunkel, bei dir ist es hell. Du hast es besser als ich. Und als er mir das gesagt hat, ich saß rechts neben ihm auf der kalten Bank draußen. Und dann sage ich, aber das muss doch nicht so bleiben, oder? Du kannst doch zu Jesus kommen. Und er schaut mich an, macht ein ganz, presst die Lippen zusammen und sagt, nein, ich kann das nicht glauben. Ja, wir sind nun gläubig geworden, sind kleine Lichter im Dunkel dieser Welt. Schön anzusehen, so erwärmend, so erleuchtend. Menschen sehen das, reden gerne mit dir, wissen, dass es bei dir hell ist. Einige können es nicht glauben, aber andere lassen sich gewinnen, sich für Jesus zu entscheiden. Der Kerzenschein gibt ja Licht und Wärme. Etwas, was die Menschen in der dunklen Welt dringend brauchen. Menschen sollen das Licht sehen und das Evangelium hören. Nein, damals in Apostelgeschichte 8 war nicht nur Chaos. Gott drehte den Spieß des Hasses gegen Stephanus und die Christen in Jerusalem um und nutzte die Verfolgung zur Ausbreitung des Evangeliums, damit alle Menschen auf der ganzen Welt die frohe Botschaft hören, über Judäa und Samaria bis ans Ende der Welt. Und wir in Overath profitieren nun davon, denn wir haben die frohe Botschaft hier in Overath gehört. Ich freue mich so darüber, dass alleine in den letzten 2 Jahren hier ein Licht dazugekommen ist, dort noch ein Licht dazugekommen und hier ein Licht dazugekommen. Wir haben jedes Jahr Taufe gehabt, weil ein Licht dazukam. Ist das nicht schön? Und die Verfolgung ging damals in Jerusalem los. Und ich hatte gestern einfach mal in Google Maps geschaut, wie weit ist denn Jerusalem von uns weg? Und von uns weg sind es 4.318 Kilometer entfernt. Das sind 48 Autostunden weg. Und wir haben das Evangelium hier in Overath gehört. Nicht im Tempel dort in Jerusalem, den es nicht mehr gibt. Und wir haben das Evangelium hier gehört, welch eine Gnade. Es breitete sich aus. Der Herr Jesus wollte, dass alle Menschen das Wort vom Kreuz hören. Auch hier in Overath. Und wie schön, dann gehst du auf das Schiff in Alaska und triffst noch ein Licht. Nicht? Ist das nicht schön? Heute sind überall auf der Welt kleine Lichter zu sehen. Das sind Menschen, die an Jesus glauben und für Jesus leuchten. Auf allen Kontinenten, allen Ländern der Erde, überall hat Gott seine Leute. Und wie wunderschön, wenn wir zusehen, dass es in unserer Umgebung immer mehr Lichter gibt, weil sich Menschen zum Heiland bekehren, zu Jesus bekehren, der von sich sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Johannes 8, Vers 12. Menschen, die an Jesus glauben, haben das Licht der Welt gesehen. Ihnen ist das Licht aufgegangen. Welch frohe Botschaft für diese dunkle Welt, mitten in dieser Vorweihnachtszeit. Und liebe Freunde, wie wunderbar wird das erst werden, wenn wir im Himmel sind. Ich stelle mir das sehr gerne vor und ich bete auch sehr oft, besonders wenn es mir schlecht geht, komme bald, Herr Jesus. Übrigens der letzte Satz, das letzte Gebet im Neuen Testament. Und wie wird das sein, wenn wir dann vor ihm stehen? Und wisst ihr, wie es dort sein wird? Eine Szene wird es auf jeden Fall geben. Malachi 3, Vers 20 wird vorausgesagt, was wir sehen werden. Da heißt es, euch aber, die ihr den Namen des Herrn fürchtet, wird aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit. Wir wissen alle, dass Jesus die Sonne der Gerechtigkeit ist, die ewig nicht mehr untergeht. Bei uns wird sie ewig aufgehen. Und wisst ihr, bei den anderen geht sie unter. Auf ewig. Sie bleiben in der Finsternis, wo ich nicht hin will. Welch ein Licht ist den Christen in Christus aufgegangen. Die Christen haben das große Licht gesehen, Jesus gesehen. Und wie hell ist doch die Zukunft der Christen, wenn die Ewigkeit anbricht. Denn ihnen wird aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit. Wie hell und wunderbar ist die Hoffnung in Christus, oder? Ganz anders als bei den Menschen, die nicht an Jesus glauben. Dort ist es dunkel, finstere Nacht. Ich wünsche uns allen eine helle Vorweihnachtszeit und möchte Johannes 8, Vers 12 als Wunsch für dich so formulieren. Jesus ist das Licht der Welt. Wenn du Jesus nachfolgst, wirst du nicht in der Finsternis wandeln, sondern du wirst das Licht des Lebens haben. Und weißt du, wenn du an Jesus glaubst, weißt du, was dich mit allen anderen Lichtern verteilt auf der ganzen Welt erwartet im Himmel? Malachi 3, Vers 20. Euch aber, die ihr den Namen des Herrn fürchtet, wird aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit. Welch eine helle Zukunft. Gott segne sein Wort an unseren Herzen. Amen.